Ich habe als junge Frau braucht man Vorbilder und das sind im besten Fall wunderbare, starke Frauen aus der Kunstgeschichte im eigenen Leben und das ist auch das, was ich ausstelle.
Sagt Leonie Herwig, die wir für eine neue Folge der Kunstpause der jungen Freunde der Nationalgalerie getroffen haben. Und mit Leonie haben wir nicht nur einen jungen Gast in diesem Podcast der jungen Freunde, sondern auch jemand, der Berlin ganz vor kurzem um einen neuen Ort bereichert hat, nämlich das Grotto im Hansaviertel. Was es damit auf sich hat und wie überhaupt das Herz von Leonie für die Kunst schlägt, darüber wollen wir auch heute sprechen. Leonie ist nach Stationen am MMK in Frankfurt, einer Galerie für zeitgenössischen Kunst und aktuell dem Auktionshaus Griesebach in Berlin, mit beiden Welten bekannt, mit der Welt des institutionellen Ausstellens und der Welt des Kunsthandels. Wie es sich zwischen diesen beiden Welten anfühlt, was vielleicht auch die Unterschiede sind, darüber sprechen wir mit ihr und können damit gleich beginnen mit einer Arbeit, die vielleicht auch was damit zu tun hat, nämlich dem Mao von Thomas Beierle.
Erstmal herzlich willkommen, Leonie, im Podcast. Und wie immer zu Beginn des Podcasts sprechen wir über ein Werk, das die Freunde der Nationalgalerie angekauft haben. Und zwar, Felix, du hast es schon gesagt, Mao von Thomas Beierle. Man muss sagen, das ist eine richtige Konstruktion, dieses Werk. Denn es ist nicht nur der Mao zu sehen, sondern auch ein sozialistischer, kommunistischer, roter Stern. Der mit den fünf Zacken nämlich. Aktuell zu sehen ist das Werk in der Sammlungspräsentation Zerreißprobe, die die Werke von 1945 bis 2000 aktuell in der Neuen Nationalgalerie zeigt. Das Werk Mao ist eine Art Maschine, die man anschalten muss. Die wird auch nicht immer, ist nicht immer im laufenden Betrieb zu sehen. Man muss richtig auf den Knopf drücken und dann geht sie an. Dann wechselt nämlich dieser abgebildete Mao Zedong in diesen kommunistischen Stern. Und zeitweilig ist Mao Zedong auch mit diesem roten Stern gleichzeitig zu sehen. Und das ist total besonders, weil es sich einfach bewegt, dieses Werk. Und wenn man ganz nah rangeht, sieht man, dass das kleine, sich bewegende Elemente sind, die wiederum selbst aus, wenn Mao Zedong angeschaltet ist, aus einzelnen kleinen Porträts von Mao besteht. Also eine sich bewegende Installation. Thomas Beierle ist bekannt für die Darstellung von Massenphänomenen. Aber ich frage mich, Leonie, wie bist du denn auf dieses Werk gekommen, dir auszusuchen?
Das ist tatsächlich ein ganz banaler, aber doch entscheidender Grund, glaube ich. Thomas und ich sind beide aus Frankfurt. Und Frankfurt ist eine Stadt, glaube ich, mit einem sehr hohen Lokalkolorit auch. Und neben der Eintracht vielen Fans, die für die Stadt auch brennen und blühen. Und die Begegnung mit Thomas Werk steht eigentlich relativ am Anfang auch meiner Begegnung mit der Kunst. Ich habe damals für eine Galerie in Genf gearbeitet, Galerie Mezzanin. Und Thomas war einer der Künstler, die wir dort repräsentierten. Und ich war immer fasziniert auch von seinen Werken, die östliche Ideologien, wie jetzt in dem Fall den Mao, aber gleichermaßen mit westlichen Werbekampagnen vermischten und verwebten. Das Verweben ist bei Thomas ja ein ganz wichtiges Element auch durch seine Erfahrung in Göppingen, in den Textilwerkstätten. Und als ich gesehen habe, dass dieses Werk bei euch in der Sammlung ist, fand ich das ganz faszinierend, weil das eben eines der allerersten Werke auch von Thomas ist aus den 60er Jahren. Ich glaube, von den Mao-Maschinen werden sie auch genannt, gibt es 8 oder 9 Stück, die alle nach einem ähnlichen Prinzip auch funktionieren und aufgebaut sind. Es sind immer ganz viele kleine Elemente, die dann wiederum was Größeres machen und in dieser Wechselwirkung eben die verschiedenen Strömungen auch vermischen. Und ich glaube, zu der damaligen Zeit war das vielleicht sogar auch reaktionär. Thomas war auf jeden Fall ein Linker, aber ich weiß nicht, ob die maoistische Bewegung damals in den linken Studentenkreisen in Frankfurt immer so willkommen war. Und das finde ich wahnsinnig faszinierend. Und eben mit diesem Element der kinetischen Skulptur auch, ist das, ich glaube, hat er eine Sprache gefunden, wo er seiner Zeit auch voraus war. Und Denkform, die da sehr, sehr früh schon entstanden sind. Es gibt diesen tollen Satz bei Silke Hohmann, während Andy Warhol in den 60er Jahren noch Velvet Underground war, war Thomas Beierle Kraftwerk. Und ich glaube, da steckt viel drin. Und ja, diese Faszination für Maschine, für Werbung, für Masse, das hat mich von Anfang an begeistert und war auch so ein Blick auf die Welt, der mir Welten geöffnet hat.
Vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass du internationale Beziehungen studiert hast neben Jura. Es ist auch so, dass unser früherer Podcast-Gast Robert Grunberg, der auch Frankfurter ist, auch Thomas Bayerle gewählt hatte. Aber wir dachten, wir lassen das jetzt der zweiten Frankfurterin hier im Podcast einfach mal durchgehen. Aber es gibt viel zu dieser Arbeit zu sagen. Also ich finde auch gerade die aktuelle Präsentationsform im Kontext von der Zerreißprobe, es ist einfach ein Spirit of the Times auch zu spüren in diesem Werk. Das schwebt irgendwo zwischen Pop-Art und Propaganda und macht sich gleichzeitig darüber lustig und reflektiert es. Also für mich hat es auch was Humorvolles, auch gerade in diesem Rotieren, wenn es denn dann aktiviert ist. Das ist die Verflüssigung eigentlich auch von Ideologie vielleicht.
Richtig, ja. Thomas hat mir mal erzählt, dass er ganz lange auf der Suche war nach einem Bild von Mao überhaupt, weil man es damals gar nicht gefunden hat. Es gab eine kommunistische Bibliothek in Frankfurt, aber da konnte man diese roten Heftchen gar nicht bekommen. Und er hat es tatsächlich 2 Jahre vor Entstehung des Werkes in Mailand dann gefunden. Also es war long time in the making auf jeden Fall.
Wahnsinn, also auch der Zugriff auf, ich dachte gerade so in den linken Studentenkreisen war, Mao ist sein, eigentlich gehörte zum guten Ton. Also ich habe gerade über Jörg Immendorf nochmal viel nachgelesen, weil unser letzter Podcast zu einem Werk von ihm war. Und der war auch erklärter Mao ist damals. Und ich dachte gerade, Mao müsste man doch
lustig
oder finden, oder?
Also, ja. Interessant, aber ich glaube, das stieß gar nicht so unbedingt auf positive Rückmeldungen. Er hat sich damals auf jeden Fall auch in eine schwierige Position gebracht mit diesen maoistischen Skulpturen. Kam nicht so gut an.
Man darf nicht vergessen, in welchem Jahr man ist. Also 1966, das ist 2 Jahre nachdem Robert Rauschenberg in Venedig prämiert wurde für seine JFK-Porträts. Auch damals ein politisches Zeichen, ein absolutes Signal. Man spricht heute noch von dem Goldenen Löwen, der eigentlich sozusagen eine Bestellung der US-Amerikaner war. Da wurde ja auf Biegen und Brechen versucht, diese Werke noch, weil sie sehr groß waren, in den amerikanischen Pavillon zu bringen, damit er prämiert werden könnte. Das heißt also, wir sind in der Zeit des Kalten Krieges und eigentlich mittendrin in einer ideologischen Zeit der Bildpolitik.
Richtig, ja. Und dann darf man auch nicht vergessen, dass die kleinen Figuren, die wiederum das Bild des Maus erstellen, sind kleine Anzugträger. Also auch da wieder dieses Spiel eben mit den westlichen Ideologien, die da Einzug finden. Ja, auf jeden Fall eine faszinierende Arbeit.
Und eine, die eben mehr ist als die reine Reproduktion von Mao, eine, die über die Propaganda hinaus weist und eben Kunst ist. Und das wäre die erste Frage, die wir dir stellen wollen, was dich eigentlich an der Kunst fasziniert, was dich da reingezogen hat und wie du dir dann vielleicht auch nach und nach deinen Platz in der Kunst suchst. Ich glaube, du bist noch dabei. vielleicht ist man das auch ein Leben lang
immer,
in der Kunst.
Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich hört es nie auf.
Aber vielleicht kannst du mal beschreiben, wo du da bei dieser Suche gerade stehst. Denn
ja, tatsächlich wahrscheinlich an einem Schneidepunkt auch oder einer Wegscheide. Ich habe jetzt viele Jahre gearbeitet in Museen, zuletzt eben im Kunsthandel, viele Jahre auch in der Galerie. Und jetzt habe ich mich entschieden, nochmal zu studieren, was ich tatsächlich nie gemacht habe, jedenfalls nicht im kunsthistorischen Sinne. Ich habe, wie du eingangs erwähnt hast, internationale Beziehungen und internationales Recht in Genf studiert, habe zeitgleich immer in der Galerie auch gearbeitet, teilweise oben drüber gewohnt, also war da sehr viel öfter jedenfalls in der Galerie als in dem Vorlesungssaal und habe mich jetzt aber nochmal entschieden, den Schritt ins Ausland zu wagen, um einen Master in Curatorial Studies zu unternehmen. Und da bin ich ganz gespannt, was auf mich wartet. Das wird im September dann beginnen in London am Royal College of Art. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Moment jetzt, auch um sich akademisch nochmal zu positionieren. Ich glaube, man kann in der Kunst sehr viel und ist sehr frei und sehr flexibel. Und doch ist es wichtig, im institutionellen Rahmen eben diesen Rucksack mitzubringen. Und den möchte ich jetzt nochmal bestücken mit ganz viel Wissen und ganz vielen Connections und einem tollen Netzwerk. Und darauf freue ich mich sehr. Und das bedeutet aber auch ein gewisses Abschied nehmen von dem Leben, was ich aktuell führe, was mich täglich zu Krisebach führt, was mich in meinen kleinen Kunstraum Grotto führt. Und in jedem Anfang liegt ein Zauber inne. Also ich bin gespannt, was da auf mich wartet.
Naja, mit dem Rucksack wirst du ja zurückkehren,
ja,
und vielleicht noch die größere Grotten bespielen, hoffentlich. Das ist sicherlich ein bisschen die Absicht. Aber lass uns vielleicht über das Grotto trotzdem sprechen, weil es hat dich ja was dazu bewegt, diesen Raum zu eröffnen. Vielleicht kannst du uns mal davon erzählen, wie der entstanden ist, wie die Projekte dann auch gestartet sind. Nicht zuletzt vielleicht, um den ein oder anderen Zuhörerinnen und Zuhörern Mut zu machen, selber Projekte zu lancieren, und dass es gar nicht so furchtbar aufwendig ist, wenn man es ernst meint. Oder doch?
Leider doch, glaube ich, das vorweg. Aber es macht unglaublich viel Spaß. Deshalb unbedingt machen. Ich bin eine ganz große Befürworterin für Dinge in die Hand nehmen und in dieses Machen kommen, in diesen Modus des Entstehenlassens. Ich bin tatsächlich selber Bewohnerin des Hanseviertels, das auch mit großer Leidenschaft und vor 1,5 Jahren dorthin gezogen. Ich wohne in der Giraffe, das ist das ehemalige Ledigenwohnheim.
Das ist so spannend. Darf ich kurz was
unbedingt
sagen? Das Ledigenwohnheim ist mir nämlich immer, also es ist wirklich besonders, weil dieses Haus spiegelt wirklich Gesellschaft auch der 50er Jahre wieder, denn das ist architektonisch hochinteressant, was die dort gemacht haben. Ledigenwohnheim heißt Wohnungs für Singles, für Männer und für Frauen. Hat man klar getrennt. Die Frauen bekamen in ihren kleinen Mini-Apartments eine Küche, die Herren lediglich eine Kochnische, einen Kochschrank, also keine voll ausgestattete Küche.
Der Seite wohne ich.
Ja, weil man annahm, Männer können ja eh nicht kochen und brauchen deswegen nur einen Kochschrank, wo sie sich mal eine Stulle machen können. Also das ist doch wirklich architektonisch wirklich eine Spiegelung der gesellschaftlichen Verhältnisse 1955, als dieses Ledigenwohnheim gebaut wurde. Also sorry, dass ich da gleich...
Nein, unbedingt, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Ja.
Und ich glaube auch, also das Hanseviertel ist ja als Teil der Interbau 57 nochmal neu entstanden. Das war vorher ein ganz typisches Gründerzeit-Villen-Gegend oder Bezirk mit ganz vielen tollen Bewohnern, von Kurt Tucholsky über Walter Benjamin, Lovis Corinth hatte sein Atelier da, also eine sehr bürgerliche Gegend. Und dann aber zu 90% mit dem Krieg auch zerstört worden. Und als dann dieser Aufschwung kam, es muss wieder neuer Wohnungsbau geschaffen werden, hat man eine Reihe an prominenten Architekten der damaligen Zeit eingeladen, ihr könnt auf den Prüfstand zu stellen. Und so sind dann eben über Alve Aalto zu Egon Eiermann, Walter Gropius, alle möglichen ikonischen Architekten zusammengekommen, um eben zu zeigen, wie die Stadt von morgen aussehen könnte. Und das hat mich immer schon fasziniert, erst recht, weil ich Berlin eigentlich immer anders kannte. Die 3 Meter hohen Altbauwohnungen, die tollen Alleen, die begrünten Straßen. Und als mein Großonkel mit 80 Jahren von Bremen nach Berlin gezogen ist, habe ich durch ihn diese Viertel nochmal neu entdeckt. Und diese zurückgezogenen Häuser, ein Freund von mir nennt es auch das Beverly Hills der Künstlerin. Es hat wirklich was davon.
Ja, es gibt auch so ein paar Bungalow-Bauten, ganz tolle Gärten haben und Innenhöfe.
Genau.
Das erinnert tatsächlich ein bisschen an Beverly Hills.
Also man ist da so in so einem Mid-Century-Traum. Auch für mich ist das so ein bisschen Disneyland der Moderne. Also man wandelt da wirklich durch wahnsinnig viele Grünflächen, eben keine Blockrandbebauung, sondern zurückgezogene Häuser, die mitten im Grünen stehen. Von mir, von meinem Haus sagen sich wirklich Fuchs und Hase, gute Nacht. Und da bin ich dann wieder gelandet und dachte mir, das ist so ein toller Kontext. Man hat diese wunderbare Architektur und gleichzeitig passiert nichts, obwohl man doch so zentral ist. Also 2 Stationen vom Hauptbahnhof, 1 Station zum Bahnhof Zoo. Man liegt da so ein bisschen brach. Und da ist mir dann irgendwann aufgefallen, dass auch so viel Leerstand herrscht, besonders in den Gewerbeflächen. Und dann dachte ich mir, ich trete in den Bürgerverein ein, weil die älteren Damen und Herren, die Erstbezügler sozusagen, bestimmt wissen, wer diese Flächen vermietet. Und es war wirklich genauso.
Also richtig investigativ vorgegangen.
Unbedingt, ja. Und das ist ein großes Glück, weil das auch bedeutet, dass ich hinter mir nicht nur mein kleines Grotto-Team habe, was aus mir und meinem Freund Simon besteht, sondern eben auch eine wahnsinnig tolle Nachbarschaft, die interessiert ist, die mir viele Tipps gibt, die mal ein Eis vorbeibringt an einem heißen Sommertag. Und das ist toll, weil man dadurch von so einem White Cube-Kontext eben mitten in der Nachbarschaft drin ist. Und ich sage oft, die Einkaufspassage, es befindet sich in der Einkaufspassage über der U-Bahn-Station, ist so ein bisschen auch wie Lindenstraße, weil man flaniert da so durch, man grüßt sich, man kennt sich mit Namen. Viele kommen auch einfach so zum Quatschen vorbei. Es ist so ein bisschen wie eine Sprechstunde auch. Und das macht ja, einfach sehr, sehr viel Freude und man fühlt sich da sehr inkludiert in diesem Leben auch, was da so stattfindet. Und
wie hast du dir denn diese leerstehende Fläche ergattert? Also hast du einen temporären Mietvertrag? Wann läuft der aus? Wirst du weitermachen, obwohl du in London bist? Erzähl uns ein bisschen davon.
Also ich habe einen Mietvertrag für ein Jahr unterschrieben. Die Absicht ist aber auch von beiden Seiten, dass der auf jeden Fall verlängert wird. Ich werde den Raum weiter betreiben. Also ich ist gut. Ich habe einen ganz, ganz tollen neuen Team-Member, der uns ergänzen wird oder mich auch teilweise ersetzen wird ab September über ein wunderbares Erasmus-Plus-Programm, das ich vorher so auch nicht kannte, was aber gerade für so Räume wie mich ja wahnsinnig hilfreich und lebenswichtig auch ist. Und wir sind tatsächlich auch schon durchgetaktet bis Anfang des Jahres. Also da steht vieles an, vieles, auf das man sich freuen kann. Am 1. September findet auch eine große Kunstbuchmesse in der Hansa-Bibliothek statt. Ich sehe den Raum ja auch so ein bisschen als Keimzelle. Also die Idee ist, dass wir ins Viertel hineinwirken und auch diesem Viertel so eine Sichtbarkeit geben über diesen kleinen Raum hinaus. Also dadurch auch die Ausstellung in der U-Bahn-Station, unsere allererste.
Auf die wollte ich zu sprechen kommen.
Da musst du uns nochmal genau berichten.
Die war ja auch mit einem nicht ganz unbekannten Künstler. Erzähl uns, wie es dazu kam und kommen konnte.
Ja, bei mir kommt die Architektur oft zuerst. Also dadurch auch die Faszination für das Viertel und ähnlich auch für die U-Bahn-Station, die ähnlich denkmalgeschützt ist und an sich ein wunderbarer Raum eigentlich und so dankbar für Ausstellungen, weil alle möglichen Leute da vorbeikommen, von den meisten wahrscheinlich, die nie so ins Museum gehen würden, weil sie weder Zeit haben, noch vielleicht Kunst als Perspektive überhaupt in ihrem Leben eine Rolle spielt. Und ich habe diese Hintergleisflächen gesehen, das sind die großen Werbekampagnen, die hinter den Gleisen hängen, die sind 3,5 mal 2,5 Meter groß und dachte mir, wenn man das mal mit sinnvollen Inhalten bespielen würde, wäre das einfach ein Riesengewinn und habe dann rausgefunden, wer das vermietet. Es läuft tatsächlich über Valdeco, also auch ein Unternehmen, was ein wirtschaftliches Interesse hat. Und dann ging ich in die Verhandlungen, weil ich natürlich nicht so viel Geld aufbringen konnte. Und das hat aber schlussendlich geklappt und wir durften dann zum neuen Jahr hin, Anfang Januar 16, Motive von Stefan Marx dort aufhängen. Und ich glaube, das war für mich auch so ein bisschen so ein augenöffnender Moment, weil ich gemerkt habe, wie wenig es eigentlich braucht, um auch ein Image von einem Viertel zu transformieren und eben diese Sichtbarkeit zu schaffen, dass Leute aus Neukölln ins Hansaviertel fahren, die vorher vielleicht keinen Grund gehabt hätten, da jemals hinzukommen und sich das anzuschauen. Und Freundinnen und Nachbarinnen haben erzählt, sie halten sich auf einmal wieder gerne dort auf, weil die Atmosphäre viel wärmer ist. Man tauscht sich mit den Mitfahrenden über die Motive aus. Manche waren in unterschiedlichen Sprachen. Dann überlegt man, ist das jetzt kyrillisch, ist das vietnamesisch oder was auch immer. Und das war schön, weil ja da so ein Ort des Zusammenkommens auf einmal entstand, der an sich eigentlich sonst ein transitives oder sehr flüchtiges Moment in sich birgt. Und das versuche ich mit den darauf folgenden Ausstellungen auch weiterzuführen, dass man eben in die Bibliothek auch geht und zeigt, was das für ein wunderbarer Lesegarten ist, der da von Werner Düttmann damals entworfen wurde, oder in die Kirche, die Kaiser-Friedrich-Gedächtniskirche, die ähnlich faszinierend ist. Und das ist so ein langsames Herantasten auch, was das Viertel zulässt, was die Menschen dort zulassen und einfach toll, vor der eigenen Haustür was zu haben, was man selber spannend findet.
Und es knüpft ja an den Spirit an, in dem das Hansaviertel mal gegründet wurde. Also das sollte ja ein Ort der Begegnung, der kulturellen auch Durchmischung sein. Also gerade auch, wenn wir das Beverly Hills Aspekt nochmal aufgreifen. Du hast ja in der Konzeption des Hansaviertels auch wirklich jede soziale Klasse, die abgebildet ist. Das reicht eben vom Studentenwohnheim über das alte Jungfernhochhaus,
ja,
bis hin zu den Bungalows mit eingebauten Swimmingpool-Imitaten, sagen wir mal so. Es sind keine echten Swimmingpools, aber es gibt schon so Anmutungen von, oh, jetzt wollen wir Cocktail schlürfen. Also das ist eigentlich auch wirklich sehr, sehr schön, wenn du an diesen Durchmischungsaspekt anknüpfst.
Und es war natürlich auch damals ein Statement der Nachkriegszeit in West-Berlin, ein Viertel zu schaffen, was wirklich so die große Schau aller wichtigen großen westlich erfolgreichen Architekten auch war. Also Le Corbusier hatte auch gebaut. Ich fand irgendwie gerade den Gedanken irgendwie so nett, weil du hast dir eine Maschine ausgesucht, über die wir eingangs gesprochen haben, dieses Werk, und Le Corbusier mit seiner Wohnmaschine ja irgendwo letztlich auch. Also dieses Viertel hat so viele Facetten und wurde auch damals total intensiv beworben irgendwie als das neue Quartier in West-Berlin mit einer Seilbahn, wo man durchfahren konnte. Das habe ich erst vor ein paar Jahren entdeckt, diese Schwarz-Weiß-Bilder, finde ich völlig faszinierend.
Ganz klarer Gegenentwurf natürlich auch zur Stalinallee, also ja, zu dem, was damals in der heutigen Karl-Marx-Allee entstanden ist und in der Auseinandersetzung zeitgleich, ja, ich glaube, sowas gibt es nur in Berlin, das ist einfach einmalig.
Also, da sind wir auch wieder bei den beiden Polen, also einmal die westliche Kunst, abstrakter Expressionismus, abstrakte Kunst als Gegenentwurf zum sozialistischen Realismus in der Kunstszene, dann West-Berlin, Ost-Berlin, die getrennte Sammlung der Nationalgalerie, beide sammeln eben unterschiedliches. Jetzt ist es alles wieder zusammengeführt. Du musst mir nochmal und uns beiden nochmal erklären, warum heißt dein Projektraum eigentlich Grotto? Ich denke da irgendwie so an diese Grottenseele mit Muscheln und kleinen Figuren verziert und an Schlösser, wo man so vom Park in so einen Grottensaal geht. Aber was hat es damit auf sich?
Da liegst du, glaube ich, gar nicht so weit entfernt. Mir war es wichtig, Tradition heißt ja nicht nur das Aufbewahren der Asche, sondern auch das Weitertragen der Fackel, hat mir jetzt ein lieber Nachbar letztens erklärt. Und ich hätte das natürlich jetzt auch gut über 57, was auch immer, nennen können, aber mir geht es eben darum, dass in diesen stringenten Modernismus auch ein Bruch reinkommt, der vielleicht ein bisschen romantisch ist, ein bisschen verspielter. Das ist ja im Grunde genommen auch eine Erweiterung von meiner Persönlichkeit. Ich wohne in einer Einzimmerwohnung mit meinem Freund zusammen. Das heißt, a room of my own ist auf jeden Fall Grotto, auch in den Worten von Virginia Woolf gesprochen. Und dass man das eben in der Gegenwart auch transformiert und überschreibt. Und Grotto ist ein Ausstellungstitel von meiner lieben Freundin Hanna-Sophie Dunkelberg, mit der ich eine Ausstellung in Frankfurt auch organisiert habe. Und lustigerweise, einen Tag bevor wir das publizieren wollten, hat die Städelschule ihre Absolventenshow Grotto genannt. Und wir waren dann auf einmal so wahnsinnig erstaunt, wie kann so ein Name so in der Luft liegen? Und konnten den natürlich dann nicht mehr verwenden. Und irgendwie ist der bei mir hängen geblieben, weil Grotto natürlich auch eine urbane Höhle sein kann. Das kann ein Ort der Fantasie sein, das sich so ein bisschen gehen lassens. Und gerade in den Schlössern, du hast es ja erwähnt, aus dem 18., 19. Jahrhundert gab es das ja ganz oft auch. Also die Venusgrotte von Ludwig II. War ja auch so ein ganz verrücktes Brainchild irgendwie seiner ganzen Extrovertiertheit und Extravaganz. Und das soll Grotto eben auch ein bisschen sein, also dass man da eine carte blanche hat und das im Rahmen dieser doch so nüchternen Architektur auch so ein bisschen sich so ein bisschen schweifen lassen kann. Mhm.
Du hast gerade so im Nebensatz Virginia Woolf eingestreut, starke Frauen oder Frauencharaktere spielen bei der Entdeckung der Kunst in deiner eigenen Biografie eine große Rolle. Also ich habe da mal irgendwann Stichwort Artemisia Gentileschi auch gehört. Kannst du uns mehr erzählen?
Ja, ich glaube, als junge Frau braucht man Vorbilder und das sind im besten Fall wunderbare, starke Frauen aus der Kunstgeschichte im eigenen Leben. Und das ist auch das, was ich ausstelle. Also Stefan Marx war da, glaube ich, eine große Ausnahme, ein wunderbarer Mensch. Ich liebe ihn sehr. Aber ich muss doch auch versuchen, dass das Programm eben das widerspiegelt, was ich selber gerne sehen möchte und was ich vor allem für wichtig empfinde, was gesehen wird. Und deshalb stellen wir ganz, ganz viele Frauen aus und die mich begleiten, die ich spannend finde. Es soll ja auch immer eine Plattform sein für Freundinnen und Freunde. In dem Sinne ist das sozusagen tatsächlich ein Spiegel eigentlich von dem, was gerade auch bei mir in meinem Innenleben und meinem Seelenleben sozusagen abläuft. Und ich freue mich auf ganz viele Ausstellungen von wunderbaren Künstlerinnen, die noch kommen.
Kannst du uns ein bisschen einen Einblick ins Programm geben, was uns erwarten wird? Du hast schon gesagt, ihr seid bis Anfang nächsten Jahres durchgetaktet. Was ist schon spruchreif?
Ja, als nächstes eröffnen wir eine Ausstellung von Tramini Nguyen. Das ist eine vietnamesisch-deutsche Künstlerin, die aktuell im Berlin Program for Artists auch ist, im BPA-Programm von Willem de Roy. Eine tolle Künstlerin, die ich tatsächlich übers Internet kennengelernt habe, was bisher, glaube ich, ja auch ein Novum für mich ist. Sie beschäftigt sich ganz viel mit der weiblichen Motorradkultur im Vietnam, die spannend ist aus dem Grund, dass die Damen sich eben verhüllen zum Motorradfahren, um sich vor der Sonne und vor der Hitze zu schützen, um nicht braun zu werden. Und Trami verkleidet Motorräder mit diesen industriell gefertigten Stoffen. Das sind nämlich immer sehr repetitive Motive, wo wir auch irgendwie wieder bei Thomas wären, die ja vervielfältigt und repliziert werden. Und die verkleidet sie eben und drapiert sie um die Motorräder herum. Und das ist eine ganz spannende Auseinandersetzung mit dem Land, in dem sie aufgewachsen ist. Und ja, wir stellen also ein richtiges Motorrad in den Raum. Das ist,
oh, wow. Ich wollte gerade schon fragen.
So cool
ist,
finde.
Ist auch eine richtige Maschine bei euch.
Ist eine richtige Maschine im Raum.
Nachdem ihr auch schon automobile Motive zuletzt gezeigt habt.
Richtig, ja. Und dann, genau, dann kommt diese Kunstbuchmesse am 1. September. Das finde ich auch toll, weil ich glaube, die Publikation oder Bücher im Generellen auch ein wichtiges Thema in der Kunst und in meinem Leben auch immer Hand in Hand gingen. Also so viele Künstlerinnen und Künstler machen ihre eigenen Zines, machen ihre eigenen Künstlerbücher. Und das so ein bisschen sichtbarer auch zu machen, ist mir ein großes Anliegen. Das heißt, da werden 20, 30 kleine Independent Verleger und Verlegerinnen eingeladen, die ihre Bücher und Publikationen eben präsentieren und auch verkaufen. Es wird sozusagen ein kleines Buchfestival auch. Und genau, und dann finden immer wieder auch kleine Lesungen und Buchveranstaltungen in der Bibliothek statt. Zuletzt unser Project Space Festival mit der 24-Stunden-Eisaktion. Manchmal fragt man sich wirklich, wieso man das macht, aber es ist einfach zu schön und zu lustig, um es nicht zu tun. Da hatten wir von Mitternacht bis Mitternacht für 24 Stunden eine Soft-Eis-Maschine im Raum und ich glaube, ich habe 3 Wochen neben 500 Waffeln Eis geschlafen.
Hard die wir Life, dann, Soft Eis war genau. Der entsprechende Slogan. Ja.
Die wir dann umsonst verteilt haben mit stündlich wechselnden Performances. Das macht einfach Spaß.
Jetzt erzähl uns dieses Projekt, was du ja mit viel Kraft und Werbe offenbar vorantreibst. Es muss sich ja in irgendeiner Weise auch tragen, subventioniert werden, gefördert werden. Ich bin mir sicher, auch Hörerinnen und Hörer sind gerne dazu eingeladen, das Projekt mit zu unterstützen. Wie ist da deine aktuelle Planung und gibt es da nicht vielleicht auch bei der Stadt Berlin was zu holen?
Ich hoffe es sehr. Das ist ja gar nicht so einfach in Berlin, einfach weil es so viele wunderbare Initiativen und Projekträume gibt. Und man muss sich da auch so ein bisschen, glaube ich, beweisen. Das ist gar nicht so einfach. Ich vergesse auch manchmal, dass es uns erst seit 6 Monaten gibt. Das kommt mir teilweise viel länger vor. Und gerade für die Basisförderung muss man, glaube ich, 2 Jahre schon als Raum existieren. Das heißt, das kommt für uns noch nicht in Frage. Ich bewerbe mich ganz fleißig bei Förderungen und Funding-Möglichkeiten, was natürlich manchmal mehr, manchmal weniger erfolgreich ist. Immer dankend angenommen wird. Jeder Euro zählt auf jeden Fall. Ich habe das Glück, dass unsere Miete nicht ganz so hoch ist. Das heißt, ich kann das relativ gut auch privat finanzieren und weiß, dass es einfach laufen kann. Aber klar, jede Produktion, jede Klebefolie, jeder Ausstellungstext, der gedruckt wird, kostet Geld. Im Moment haben wir das Glück, dass sich das so trägt. Also wir verkaufen auch, es ist kein Non-for-Profit, sondern die Idee ist schon auch, dass es eben nachhaltig aufgebaut ist im Sinne von, ja, durch Verkäufe werden die nächsten Ausstellungen finanziert. Und das funktioniert ganz gut, würde ich sagen, für Berliner Verhältnisse. Gerade auch die Editionen, also fast jede Ausstellung hat auch eigene Künstlereditionen, die wir herausbringen. Das waren jetzt zuletzt Schlüsselanhänger von Antonia Nant, die handgeschweißt und emailliert waren mit einem silbernen 925er Silberring. Und ich glaube, diese niedrigschwelligen Angebote finden in Berlin dann doch auch Anklang. Und es ist alles eine Frage der Vermittlung auch. Also ich glaube, viele kommen rein. Den Raum muss man sich so vorstellen, dass das im Grunde genommen eine tiefe Vitrine oder eine Art Diorama auch ist und nicht der typische Galerienkontext. Also ich glaube, viele verstehen auch gar nicht unbedingt, dass man da alles kaufen kann an sich. Das heißt, es ist auch meine Aufgabe, dann eben zu sagen, es kann auch gekauft werden. Und das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Aufgabe, die man aber auch lernen muss. Und da bin ich gerade so im Prozess.
Beim Thema Kunst vermitteln als Stichwort. Du hast gerade berichtet, es kommen auch viele Nachbarn vorbei. Es ist also auch ein Ort für diesen Ort, Hansaviertel. wie begegnen dir so alteingesessene Leute, die dort schon seit über 20 Jahren vielleicht wohnen und auch die Entwicklung des Viertels vielleicht direkt miterlebt haben? War ja sicherlich nicht immer so viel Leerstand, sondern eben auch diese prosperierende Zeit der wahrscheinlich 50er, 60er Jahre nochmal ein bisschen anders, wurde ein anderes Ambiente war dort zu erleben als jetzt. Und
ganz was klar, ja.
Begegnet dir da so?
Ich glaube, es ist gar nicht so einfach. Also wenn man da 57 eingezogen ist mit dem Wirtschaftsaufschwung im Rücken und mit den glorreichen Verheißungen, die einem versprochen wurde, und man jetzt 2024 durch diese Passagen schlurft mit vielen leerstehenden Räumen und Obdachlosigkeit und Müll und verschiedenen Gerüchen, dann ist es bestimmt nicht was, wo man sagt, man freut sich über diese Entwicklung. Gleichzeitig sind viele Leute auch geblieben, was ich finde, dann doch irgendwie auch für die Gegend spricht. Ich glaube, da ist Kommunikation wie immer ganz, ganz wichtig und auch selber eben aktiv werden. Und ich glaube, das versuche ich ja auch mit dem Raum. Also ich spreche immer so ein bisschen von dieser umgekehrten Broken Window Theorie, dass man eben auch es schaffen kann, dass sich die Menschen wieder näher kommen und auch begegnen, indem man eben Dinge angeht. Und in dem Sinne werde ich da eigentlich sehr willkommen geheißen und auch warm empfangen. Was aber nicht heißt, dass wir nicht auch über die Probleme in dem Viertel sprechen. Und in der Hinsicht ist das auch so ein bisschen Lokalpolitik, was da passiert. Nicht ohne Grund bin ich auch immer noch im Bürgerverein. Also ich finde das auch spannend zu sehen, was kann ich für mein Viertel tun, nicht was kann mein Viertel für mich tun. Und auch zu sehen, es gibt da eine aktive Nachbarschaft, die sich auch wirklich interessiert. Ich kenne das eigentlich aus Großstädten ganz selten. Also damals in Genf, das ist jetzt vielleicht auch keine Großstadt im Vergleich zu Berlin, kannte ich vielleicht 2-3 Leute in meinem Haus, aber so that's it. Und auf einmal merke ich, ich kann eigentlich zu jedem Haus 1-2 Gesichter auch zuordnen und manche von denen sind auch Freunde geworden und das ist wahnsinnig schön.
Toll. Und inzwischen merkt man auch, dass es, dass das Hansaviertel wieder so ein bisschen mehr in ist, weil dort einfach auch ein jüngeres Publikum wohnt, weil die Wohnungen wieder entdeckt werden und der Charme der 50er, den entdeckt man wieder. Sowieso Mid-Century-Style ist ja sowieso das große Interior-Ding. Also passt eigentlich vom aktuellen Stil wahrscheinlich zu vielen Menschen ganz gut. Und ich bin froh, dass gerade durch diesen Raum von dir auch diesem Ganzen wieder ein frischer Anstrich gegeben wird, neues Gesicht gegeben wird eigentlich auch.
Und alle, die sich noch nicht auf den Weg gemacht haben, ab sofort ist die neue Ausstellung im Hansaviertel zu sehen. Fahrt unbedingt hin.
Was ist dein Lieblingsmuseum, liebe Leonie?
Da habe ich ein ganz neues, ein altes neues. Das ist das Abteibergmuseum in Mönchengladbach. Ein absolut fantastischer Bau von Hans Hollein. Ich habe ja im MMK gearbeitet, deshalb eine gewisse Affinität zu seiner Architektur, aber auch mit einer exquisiten Sammlung, die man fast alleine genießen darf. Ich habe mal gehört, dass da jemand meinte, dass da nicht die bekanntesten Werke der jeweiligen Künstler und Künstlerinnen ausgestellt sind, aber die besten. Und da ist wirklich was dran. Also es ist eine absolut fantastische Sammlung in einem wunderbaren Gebäude.
Was ist dein Lieblingsort in Berlin?
Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Ich lese gerade The Undercurrents von Kirsty Bell und bin noch ganz am Anfang, wo sie viel über Linné und den Tiergarten spricht. Und da ich ja selber auch im Tiergarten wohne, müsste ich wahrscheinlich sagen, den Tiergarten, egal zu welcher Jahreszeit.
Lernst du gerade etwas Neues?
Ja, immer eigentlich, ganz wichtig. Und ich habe ein Buch, was ich gerade lese. Das sind die gesammelten Vorlesungen von Klaus Heinrich. Das muss ein sehr bekannter Religionstheologe gewesen sein an der FU hier in Berlin, der aber auch ganz viel über Architektur gelehrt und unterrichtet hat. Und das sind die gesammelten Vorlesungen von 1978 über Giovanni Piranesi. Und das ist gerade in der Arch Plus erschienen, in der Sonderausgabe. Und da könnte ich mich auch stundenlang drin verlieren.
Woran bist du kürzlich gescheitert?
Der Sommer ist ja nur ein grün angestrichener Winter. Ich scheitere fast täglich oder bin in den letzten Wochen fast täglich am Regenradar gescheitert.
Worauf bist du gerade neugierig?
Immer auf den nächsten Tag.
Sehr schön.
Vielen Dank euch.